Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, den 15. Vers. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Liebe Geschwister, ist es uns bewusst, dass das Leben, das wir nach dem Willen Gottes in der Nachfolge Jesu führen sollen, ein übernatürliches, göttliches Leben ist. Es ist ein Leben, das der von Adam ererbten Naturanlage nicht entspricht, ja ihr völlig entgegengesetzt ist. Im Alter von 37 Jahren wandte sich der Missionar Hudson Taylor, nachdem er bereits 15 Jahre in China tätig gewesen war, in einem Brief an seine Mutter, in dem er über seinen Mangel an Kraft zu einem Gott wohlgefälligen Verhalten und Dienst klagte. Er schrieb: Ich habe nie gewusst, was für ein böses Herz ich habe. Oft denke ich, dass jemand, der so voller Sünde ist wie ich, überhaupt kein Kind Gottes sein kann. Obwohl er sich trotz allem immer wieder damit tröstete, dass er dennoch ein Kind Gottes war, konnte er dadurch seine innere Not nicht beheben. Gott erbarmte sich über ihn, indem er ihm, so möchte ich es einmal zusammenfassend ausdrücken, Christus als sein Leben offenbarte, indem er alles hatte, was zu einem göttlichen Wandel nötig ist. Das, was Hudson Taylor 15 Jahre nach seiner Bekehrung erkannte, gehört bereits in die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit. Wisst ihr nicht, so schreibt Paulus den Christen in Rom im 6. Kapitel seines Briefes, und er meint damit: Ihr wisst doch, dass ihr mit Christus gestorben und auferstanden seid. Darin seid ihr doch bereits zu Anfang eures Glaubenslebens in der Taufhandlung unterwiesen worden. So erinnert Paulus in unserem Vers daran, dass wir als Christen nicht nur in Christus der Sünde gestorben, sondern auch mit ihm auferstanden sind. Christus ist sowohl hinsichtlich des Todes unseres Ich-Lebens als auch hinsichtlich des neuen Lebens unser Stellvertreter. Er ist nicht nur an unserer Stelle gestorben, sondern auch an unserer Stelle auferstanden, so dass beides, sein Tod und sein Leben, uns gehören. Dass für sie, das heißt anstelle von, anstatt, bezieht sich also auch auf die Auferstehung Jesu. Der an unserer Stelle gestorben und an unserer Stelle auferstanden ist. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben, an ihrer Stelle gestorben ist und auch auferstanden ist, an ihrer Stelle auferstanden ist. Die Auferstehung Jesu ist aufs Engste verbunden mit der Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus durch den Glauben zugerechnet wird. Wie es in Römer Kapitel 4, 24 und 25 heißt, die wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen, das bedeutet, weil wir gesündigt haben, dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen, damit wir gerechtfertigt würden, auferweckt. Durch den ewigen Geist hat Christus sich als Opfer ohne Fehl Gott dargebracht in der Kraft des unzerstörbaren, des unauflösbaren Lebens. Hebräer 9. Und durch diese Kraft hat er Christus auferweckt und den Glauben an ihn gewirkt. Das lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 1, sodass uns das Leben Christi aufgrund seiner Stellvertretung zugerechnet wird. Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 5 heißt es, dass Gott uns mit Christus lebendig gemacht hat. Das ist Stellvertretung, mit Christus, in ihm, durch ihn, mit ihm hat Gott uns lebendig gemacht. Als Christus auferstand von den Toten, sind wir mit ihm auferstanden von den Toten. Hier geht es um eine geistliche Auferweckung. Und genau dieses Leben, das Auferstehungsleben Jesu, brauchen wir, damit wir vor Gott da sein können, damit wir Christus und dem Nächsten in Liebe dienen können. Darum geht es ja hier in Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns, damit wir Gott dienen können, brauchen wir dieses Auferstehungsleben Jesu. In der Kraft der natürlichen adamitischen Lebensanlage, das ist also, was wir von Natur aus sind, als Nicht-Wiedergeborene. Und wenn sie sich noch so humanistisch, moralisch gut darstellt, diese Naturanlage, kann ja sehr gut nach außen hin auch vorbildlich sein und vorbildlich leben. In dieser natürlichen Lebensanlage, die wir haben, von Geburt an, vermögen wir dieses Leben der Liebe zur Ehre Gottes und zum Wohl anderer Menschen nicht führen. Und darum schreibt Paulus hier nicht einfach, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Sondern er schreibt, der für sie gestorben und auferstanden ist, der an ihrer Stelle gestorben ist und auferstanden ist. Glaubensgerechtigkeit, und darum geht es ja hier, darauf haben wir bereits hingewiesen in den vergangenen Predigten über dieses Thema, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Glaubensgerechtigkeit hat also nicht nur eine negative, sondern auch eine positive Seite. Gott hat in seiner großen Liebe nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur die große Barriere, die uns von der Gemeinschaft mit Gott ausschließt, unsere einzelnen Verfehlungen und unsere sündige Naturanlage durch den Opfertod Jesu beseitigt, das ist die eine Seite der Glaubensgerechtigkeit, sondern hat uns auch das Leben Jesu geschenkt, damit wir nun für Gott da sein können. Das ist die andere Seite der Glaubensgerechtigkeit. Dieses Leben wird im sogenannten Brandopfer im Alten Testament vorgeschattet und hat und auch im Johannesevangelium bezeugt. Wir erfahren hier auch, von welcher Art dieses Leben ist, welches Wesen dieses Leben auszeichnet, im Unterschied zu unserem eigenen, auch frommgemachten Leben. Frommgemachten Leben, das ist so ein großes Problem in den Gemeinden. Bekanntlich wird der alte Adam, ehe er sich abschlachten lässt, fromm. Wie wird er abgeschlachtet? Nun, indem wir glauben, dass er am Kreuz auf Golgatha bereits hingerichtet worden ist. Bevor das ein Mensch erfasst im Glauben und das neue Leben in Christus in Anspruch nimmt zu einem Wandel zur Ehre Gottes, bevor das geschieht, wird der alte Adam immer frommer, immer frommer. Das heißt also, das adamitische Wesen und Leben, das wir von Natur aus haben, wird auch in der Nachfolge Jesu sich bemerkbar machen und nicht nur bemerkbar machen, sondern ausschlaggebend sein für ein Leben in der Nachfolge Jesu, was eigentlich ein unmögliches Ding ist. Der fromm gemachte alte Adam. Fangen wir mal da an. Der fromm gemachte alte Adam kann predigen, Er kann beten, er kann Christus bezeugen, er kann all die Dinge tun, die Gott in der Nachfolge Jesu als gut und richtig in der Schrift verordnet hat. Das kann alles der alte Adam tun. Das macht ja auch die Verführung in unserer Zeit so stark, dass man es kaum unterscheiden kann. Was kommt aus der frommen alten Natur heraus, also fromm gemachten alten Natur, und was ist wirklich Wirkung des neuen Lebens, das wir haben in Christus? Da wir heute das Abendmahl feiern, passt es sehr gut, dass wir über das Brandopfer sprechen, über die Bedeutung des Brandopfers. Und wenn ich euch jetzt einmal fragen würde, wisst ihr etwas über die Bedeutung des Brandopfers? Und zwar im Unterschied zum sogenannten Sündopfer. Ist euch der Unterschied zwischen Sündopfer bzw. Sühnopfer und Brandopfer klar, bekannt? Wisst ihr etwas darüber? Könntet ihr darauf eine Antwort geben? Was ist der Unterschied zwischen Sündopfer und Brandopfer? Die beiden Seiten des einen Opfers Jesu werden im Alten Testament prophetisch dargestellt durch die zwei Arten von Opfern. Also das eine Opfer. Die beiden Seiten des einen Opfers Jesu werden im Alten Testament prophetisch dargestellt durch die zwei Arten von Opfern, durch das Sünd- oder Sühnopfer und das Brandopfer. Das sind die zwei Seiten des einen Opfers Jesu, die im Alten Testament vorgeschattet werden, vorgebildet werden. Da das Wort Gottes diese beiden Opfer unterscheidet, ist es offensichtlich wichtig, dass auch wir diesen Unterschied erkennen. Das hat Auswirkungen auf unser praktisches Glaubensleben. Diesen Unterschied nicht zu erkennen und das nicht im Glauben zu erfassen, bedeutet einen großen Verlust zu erleiden in unserem Glaubensleben. Die alttestamentliche Vorschattung des Sünd- und Brandopfers kann uns eine große Hilfe für das Verständnis des Erlösungswerkes in Kreuz und Auferstehung Jesus sein und damit zur Erkenntnis des Sohnes Gottes und unseres himmlischen Vaters. Kein Wunder also, dass der Widersacher Gottes, der Satan, ein großes Interesse daran hat, die Bedeutung dieser Opfer zu verdunkeln. Alles, was für das Reich Gottes, für den Bau des Reiches Gottes wichtig ist, für das Glaubensleben des Einzelnen, versucht der Satan zu zerstören. Es beginnt dann meistens in der Verkündigung, die Verdunkelung der Bedeutung dieser Opfer, indem gar nicht darüber gesprochen wird, was es eigentlich bedeutet. Und schlägt sich nieder im Glaubensleben des Einzelnen. Das betrifft also diese Verdunkelung der Bedeutung dieser Opfer. Das betrifft in den konservativen Kreisen, ich spreche also nicht von liberalen Kreisen, sondern von konservativen Kreisen, wo man das noch ernst nimmt, was in der Bibel steht. In denen zumindest noch das stellvertretende Opfer Jesu für einzelne Sünden verkündigt und verstanden wird. Besonders das sogenannte Brandopfer. Damit weiß man kaum, was anzufangen. Im Alten Testament haben wir in der Person des gottlosen syrischen Königs Antiochos dem Vierten, Epiphanes, eine Vorschattung des antichristlichen Geistes. Er schaffte im Tempel das tägliche Opfer ab. Das tägliche Opfer war das Brandopfer, das morgens und abends geopfert wurde. Ständig musste das Feuer auf dem Brandopferaltar brennen. Ständig, Tag und Nacht. Wir lesen dazu einmal einen Abschnitt aus dem Propheten Daniel, ein sehr wichtiger Abschnitt, auch gerade für unsere Zeit und Zeitlage. Da heißt es, in Kapitel 11, Vers 31 folgende. Und seine Heere, also die Heere dieses syrischen Königs, seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer, also das Brandopfer, abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Und er wird mit Ränken, ein allglatter Mann ist das gewesen, er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln, dementsprechend handeln, nach ihrer Erkenntnis. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen, darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Es ist hier von denen die Rede, die ihren Gott kennen. Und zwar aufgrund der Schrift des Wortes Gottes. Das ist gemeint mit diesem Wort, das übersetzt ist mit Kennen. Aufgrund der Schrift, aufgrund des Wortes Gottes, kennen sie ihren Gott. Sie werden als Verständige und Einsichtige bezeichnet. Und aufgrund ihrer Erkenntnis Gottes, der Einsicht in den Willen und das Wesen Gottes, können sie dann auch entsprechend handeln. Im Zusammenhang mit der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit schreibt Paulus in Römer Kapitel 3, 21, bekannte Worte: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, also ohne das Gesetz, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gerechtigkeit Gottes, wörtlich, also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt also nicht durch das Gesetz, durch das Halten der Gebote Gottes, sondern durch den Glauben an Christus. Sie wird aber im Gesetz und den Propheten, also im gesamten Alten Testament, auf mancherlei Weise vorgebildet, vorgestattet, besonders in den Opfern. Kommen wir nochmal kurz auf diesen König zurück. Ja, er schaffte das Brandopfer ab. Ja, das war ihm ganz wichtig. Aufgrund des Brandopfers erkannte man das Wesen Gottes. Und das wurde durch sein Handeln verdunkelt. Und so geschieht es auch in unserer Zeit, in unserer sogenannten antichristlichen Zeit mehr und mehr. All diese Wahrheiten werden verdunkelt, sie werden gar nicht mehr verkündigt oder aber in oberflächlicher Weise behandelt. Also, wir sind hier bei der Glaubensgerechtigkeit, das ist wichtig. Ne? Im Alten Testament von den Propheten und im Gesetz vorgeschattet, also gemeint ist das gesamte Alte Testament. Wer die Bedeutung dieser Opfer, erleuchtet durch den Heiligen Geist, kannte, bekam dadurch Einsicht in Gottes Heilshandeln. Er verstand, wenn auch nur schattenhaft im Alten Bund, wenn auch nur schattenhaft und unvollkommen, wie man vor dem Heiligen Gott bestehen konnte. Von uns, denen die Wirklichkeit in Christus geschenkt worden ist, ne? Vom Schatten zur Wirklichkeit. In Christus haben wir die Wirklichkeit. Ein überaus großes Geschenk, das uns dazu teil geworden ist. Also von uns gilt Folgendes: Wer verwurzelt ist in der uns zugerechneten Gerechtigkeit Gottes in Christus, durch den Glauben, wer das rechte Verständnis hat von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kennt seinen Gott. Hier bekommen wir Einsicht in den Willen und in das Wesen Gottes. In der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit lernen wir also Gott kennen. Und das ist für uns die rechte Kraftquelle, durch die wir immer wieder ermutigt werden, dem Zeitgeist zu widerstehen. Deshalb ist die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit so zentral wichtig. Denken an Luther. Damit steht und fällt die Gemeinde Jesu mit der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit. Sie muss immer und immer wieder getrieben werden, so sagt Luther. Weil wir alle von Natur aus dazu neigen, davon abzudriften und wieder zu versuchen, aus dem eigenen heraus, aus der eigenen Frömmigkeit irgendetwas zu bewegen im Blick auf Gott und im Blick auf das, was wir uns so gerne wünschen. Das ist also die rechte Kraftquelle für uns, die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit. Da verwirklicht sich die Verheißung als Folge der Glaubensgerechtigkeit. Philipper 2, Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist eine Folge der Glaubensgerechtigkeit, eine wunderbare, herrliche Verheißung aus dem Philipperbrief. Sodass wir dann ein christliches Leben nach den in der Schrift festgelegten Bestimmungen, in Sonderheit der neutestamentlichen Ermahnungen, führen können. Und darin können uns auch die Vorbilder im Alten Testament, das Vorbild des Sündopfers auf der einen Seite und das Vorbild des Brandopfers auf der anderen Seite, stärken. Also noch einmal, die Lehre von der Glaubensgerechtigkeit ist zentral wichtig, ganz wichtig, für den Bau des Reiches Gottes, für den Gläubigen, für den einzelnen Gläubigen, auch im Blick auf die Verkündigung, ganz zentral, denn geht es nicht um das, was wir zu tun haben, sondern um das, was Gott in Christus bereits wunderbar, vollkommen vollbracht hat. Und die alttestamentlichen Opfer zeigen uns nun diese zwei Seiten der Glaubensgerechtigkeit in Christus. Auf der einen Seite das Sündopfer, auf der anderen Seite das Brandopfer. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das Wort Gottes einen Unterschied zwischen diesen beiden Opfern macht. Beide sind ein Abbild des einen Opfers, unseres Herrn Jesus am Kreuz, jedoch von zwei verschiedenen Seiten. Während sich das Sündopfer mit dem Problem unserer Sünden und Sündhaftigkeit befasst, sodass wir in Christus, unserem Stellvertreter der Sünde, gestorben sind, wir haben uns damit befasst, geht es im Brandopfer um das Leben Christi, das sich an unserer Stelle in den Tod gegeben hat, um Gott dadurch zu verherrlichen. Das ist der entscheidende Unterschied. Christus ist gestorben an unserer Stelle, wir sind mit ihm gestorben, der Sünde gestorben. Christus ist auferstanden an unserer Stelle, wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Das wird schon im Brandopfer vorgebildet, diese andere Seite der Glaubensgerechtigkeit. Das Brandopfer wird auch als Ganzopfer und Emporopfer bezeichnet. Es war ganz für Gott da und wurde völlig auf dem Brandopferaltar verbrannt, im Unterschied zum Sündopfer, dessen Kadaver außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Das Brandopfer war für Gott ein lieblicher Geruch. Das heißt, Gott hatte Wohlgefallen daran. Und das ist der entscheidende Unterschied zum Sündopfer. Als unser Herr Jesus als das Sündopfer an unserer Stadt zur Sünde gemacht wurde, um sie zu sühnen und sie für immer beseitigte, musste sein Vater im Himmel sein Angesicht von ihm abwenden. Denn Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Sie ist ihm ein Greuel. Und darum rief unser Herr Jesus am Kreuz aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater im Himmel wandte sein Angesicht von seinem geliebten Sohn ab, weil er deine und meine Sünde trug. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, völlig und ganz zur Sünde gemacht, jeder Art von Sünde. Er trug alles, was dich und was mich von unserem Vater im Himmel trennt, weil es unserem Vater im Himmel ein Greuel ist. Die Sünde ist ihm ein Greuel. Das ist also der Grund dafür, dass der Herr Jesus rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gleichzeitig, und das ist jetzt wichtig im Blick auf das Brandopfer, gleichzeitig hatte der Vater das allergrößte Wohlgefallen an seinem geliebten Sohn, der als Brandopfer durch sein Leben völliger Hingabe an den Willen des Vaters seinen Vater vollkommen verherrlicht hat. Christus als Brandopfer ist der, der den Vater im Himmel verherrlicht hat. Daran hatte Gott allerdings Wohlgefallen. Das Opfer Jesu erhielt nur dadurch seine Wirksamkeit als Sündopfer. Deshalb ist das Brandopfer so wichtig, ja? Es war nur wirksam, das Sündopfer war nur wirksam, weil es gleichzeitig als Brandopfer nach dem Willen des Vaters dargebracht wurde. Als Sündopfer geschah es für den Menschen, das ist die menschenzugewandte Seite des Opfers Jesu am Kreuz, als Sündopfer geschah es für den Menschen, als Brandopfer geschah es zur Verherrlichung Gottes. Deshalb heißt es auch Emporopfer. Dieses Opfer, im Alten Testament das Brandopfer, das Opfer Christi am Kreuz, war ganz auf Gott, im Sinne des Brandopfers, war ganz auf Gott ausgerichtet. War dazu da, Gott zu verherrlichen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es war ein und dasselbe Opfer Jesu, mit zwei unterschiedlichen Seiten und Bedeutungen. Wie wichtig ist doch das Brandopfer Jesu, zentrale Bedeutung. Man möchte sagen, das wichtigste Opfer, das Brandopfer. Ohne das Brandopfer wäre das Sündopfer null und nichtig. Das Brandopfer. Ich komme, um deinen Willen, mein Gott, zu tun. So heißt es im Hebräerbrief und im Philipperbrief. Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist Brandopfer. Das war allezeit das Verlangen seines Herzens. Das war der Inhalt seines Lebens, den Willen des Vaters zu tun. Und ihn dadurch zu verherrlichen. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und ich tue allezeit, was ihm gefällt. Im Johannesevangelium lesen wir etwas vom Brandopfer, ganz besonders. Dass ihm aus Liebe zum Vater die Verherrlichung des Vaters das Allerwichtigste war, das zeigt sich kurz vor Golgatha. Jesus wusste ja von Anfang an, was ihn erwarten würde, dass er für uns den Leidensweg zu gehen hatte. Doch im Angesicht des vor ihm liegenden Geschehens schauderte ihn davor. Jetzt ist meine Seele betrübt, so klagt er, Johannes 12. Und nun zeigt sich sein Herz als das Brandopfer, das er bald bringen würde. Und was soll ich sagen, Vater? Hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das war ihm das Allerwichtigste. Verherrliche deinen Namen. Im Garten Gethsemane betete unser Herr Jesus zu seinem Vater: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, so sagt er in Gethsemane. Das Grauen überfiel ihn, als er an das schreckliche Ereignis dachte, das ihm bevorstand. Und dabei ging es ihm nicht in erster Linie um die körperlichen Qualen, die auf ihn warteten. Ich weiß, das ist gut, dass wir auch darüber mal nachdenken, ja, in der Stille. Nicht nur in der Passionszeit, sondern auch sonst. Was das für schreckliche Folterqualen gewesen sind, die der Herr Jesus an seinem Leibe zu erdulden hatte. Durch eine römische Geißelung brachte den Angeklagten, Verurteilten schon an den Rand des Todes. Sein Rücken wurde zerfleischt. Und die Dornenkrone mit diesen langen, starken Stacheln wurde ihm auf das Haupt gepresst, sodass das Blut nur so strömte. Schreckliche körperliche Qualen. Hinzu kam die Verachtung von Seiten derer, denen er in seinem Erdenleben nur Gutes getan hatte. Er hatte niemandem Unrecht getan, im Gegenteil, hatte ihnen nur Gutes getan. Es erfüllte sich das Wort, er kam in sein Eigentum, es war das Volk Israel und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er war der Verachtetste, der Allerverachtetste und Unwürdigste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und doch, bei all diesen körperlichen, leidvollen Erfahrungen, die wir gar nicht so nachvollziehen können, war ihm das nicht das Entscheidende, weshalb ihn dieses Grauen überfiel. Dieses schreckliche Ereignis, das vor ihm stand, das war in erster Linie die Trennung von seinem Vater, die Trennung von seinem himmlischen Vater, an den er mit jeder Faser seines Herzens hing. Das war das Schlimmste für ihn. Und darum wünschte er, dass der Leidenskelch an ihm vorüberging. Und nun zeigte sich, was ihm noch wichtiger war als dieses Leid, das auf ihn wartete. Der Verfasser des Hebräerbriefes nimmt Bezug auf dieses Geschehen. Wir wollen uns das einmal anschauen. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. In diesem ungeheuren Gebetskampf rang unser Herr Jesus um die Bereitschaft, sich dem Willen seines Vaters zu ergeben. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und deshalb konnte er sagen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus Kapitel 26 berichtet uns, dass der Herr Jesus beim zweiten Mal, als er beim zweiten Mal sich zurückzog von den Jüngern, um zu beten, sagte, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Das war das Brandopfer. Das Brandopfer Jesu. Die Brandopfergesinnung. Es ging ihm in erster Linie um die Verherrlichung des Vaters. Das ist die Seite seines Opfers auf Golgatha, die Gott verherrlicht hat durch die Hingabe seines Lebens in den Tod, dargestellt im Alten Testament im Brandopfer. Der Herr Jesus konnte wohl seinen Wunsch äußern, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er konnte nicht beten, Herr, wenn es möglich ist, lass deinen Willen nicht geschehen. Das konnte er nicht beten. Die Verherrlichung seines himmlischen Vaters ging ihm über alles. Während seines ganzen Lebens ging es ihm um die Verherrlichung des Vaters, um das Tun seines Willens, im Alten Testament dargestellt durch das sogenannte Speisopfer. Doch am Kreuz zeigt sich seine Hingabe an den Willen des Vaters am klarsten, nämlich im Brandopfer. Als wir in der letzten Predigt sagten, dass wir ein neues Leben brauchen, um darin zu wandeln, da wird uns jetzt umso deutlicher, dass wir in unserem adamitischen Leben, das sich auch in den besten Werken immer nur selbst sucht und verwirklichen will, kein neues Leben führen können. Der Wille des alten Menschen steht selbst dann, wenn er moralisch Gutes tut, dem Willen Gottes stracks entgegen. Denn für wen steht von Natur aus in allen Dingen, ich betone das, in allen Dingen unseres Lebens die Verherrlichung Gottes an oberster Stelle? Für wen von uns, von Natur aus? Unser natürliches Leben gestaltet sich nach der oft fromm verkleideten Weise, weil ich es will, durch mich gewirkt und zu meiner Ehre. Ich weiß, dass wir diese Natur in uns tragen, in diesem Augenblick, wo wir hier zusammensitzen im Gottesdienst, sollte uns zutiefst demütigen. Dieser Natur sollten wir uns immer wieder aufs Neue schämen und uns vor Gott beugen. Wir brauchen ein Leben, das sprechen kann, weil Gott es will, weil Gott es will, weil er es will, bete ich jetzt darum. Weil er es will, tue ich es jetzt. Weil Gott es will, durch ihn gewirkt und zu seiner Verherrlichung. Ich lebe um des Vaters Willen, bezeugt unser Herr Jesus Christus. Jesus lebte, weil der Vater ihn gesandt hatte. Er lebte durch ihn und für ihn, das heißt zu seiner Verherrlichung, um sein wunderbares Wesen zu offenbaren. Nur das Leben Christi hat diesen Inhalt. Nur das Leben Christi. Deshalb ist der Einzige, der ein christliches Leben führen kann, der Herr Jesus Christus selbst. Er ist der Einzige. Da bleibt uns zum Schluss die Frage, wie bekommen wir dieses Leben? Antwort: durch den Glauben. Wenn ein Mensch seine Hand auf das Sündopfer legte, da bekannte er seinen Glauben, dass seine Sündhaftigkeit und Todeswürdigkeit aufgrund der Stellvertretung dem Opfertier, das für ihn sterben sollte, aufgeladen wurde. Und ihm, dem Sünder, die Befreiung von seiner Sündhaftigkeit zugerechnet wurde. Legte er seine Hand auf das Brandopfer, so bekannte er seinen Glauben, dass die gottverherrlichende Hingabe des Lebens des fehlerfreien Tieres ihm, dem dieses Leben fehlte, dieses Leben zur Verherrlichung Gottes fehlte, zugerechnet wurde. Das heißt also, hier wurde ihm das Leben eines anderen zugerechnet. Das Leben dieses Tieres, das sein Leben in den Tod gab, wurde ihm zugerechnet. Und so, auf diese Art und Weise, wurde er wohlgefällig vor dem Herrn. Luther nannte es einen fröhlichen Wechsel, der sich in der Glaubensgerechtigkeit in Christus vollzieht. Unsere Sünde wurde von Gott zu seiner Sünde gemacht und sein Leben zu unserem Leben. Insgesamt seine Gerechtigkeit, beides, beide Seiten, Sündopfer, Brandopfer, insgesamt seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit, sodass wir nun wohlgefällig gemacht sind in Christus. Wir sind, lasst mich das noch zum Schluss noch einmal betonen, wir sind nicht deshalb vor Gott wohlgefällig, nur aufgrund des Sündopfers, sondern aufgrund des Sündopfers und des Brandopfers. Hier sind wir wohlgefällig gemacht, als wohlgefällig vor Gott erklärt worden, besser gesagt. Letztlich ist aller Niedergang in der Gemeinde Jesu auf die Vernachlässigung und das mangelnde Verständnis der Glaubensgerechtigkeit zurückzuführen. Da liegt der Grund dafür, dass es immer wieder in den Gemeinden geistlich bergab geht, bis dahin, dass man irgendwann eine Gemeinde schließen muss. Wenn man mal nachfragen würde, ich kenne mich ja nun so ein bisschen aus in dieser ganzen Szene und weiß, um Gemeinden, die bestanden haben, die jetzt gar nicht mehr existieren. Ne? Wie ist es dazu gekommen? Waren diese Geschwister nicht treu genug? Haben sie nicht genug gebetet? Waren sie nicht gehorsam genug? Waren sie nicht ernsthaft genug in der Nachfolge Jesu? Und immer wieder kannst du sagen, es mögen einige darunter gewesen sein, aber insgesamt meinte man es wirklich ernst in diesen konservativen Kreisen. Also offensichtlich war das nicht der Grund. Was war der Grund, dass man aus der eigenen Frömmigkeit heraus lebte, gehorsam war, folgen wollte dem, was Gott sagte in seinem Wort. Das heißt, man lebte das christliche Leben, als stünde man noch unter der Herrschaft des Gesetzes. Das erträgt Gott jahrelang und jahrzehntelang. Aber irgendwann ist es dann so weit, dass das, wie es Petrus sagt, das Gericht fängt an am Hause Gottes, dass das Maß erfüllt ist und dass solch eine Gemeinde dann plötzlich nicht mehr existiert. Das liegt daran, weil man die Glaubensgerechtigkeit nicht verstanden hat und die Glaubensgerechtigkeit nicht immer wieder zentral verkündigt hat. Wir wollen uns allerdings nicht davon allzu sehr bedrücken lassen. Denken wir an den fröhlichen Wechsel, der uns in der Gerechtigkeit aus dem Glauben in Christus geschenkt ist. Lasst uns darüber froh werden, ihr Lieben, dass unsere Sünde getilgt ist durch das teure Blut Jesu und dass wir in Christus durch den Glauben an dem Leben teilhaben, das Gott verherrlicht. Von daher sind wir in der Lage, durch manche Gebetskämpfe hindurch, die wir im Glauben führen, in allen Verhältnissen im Namen Jesu sagen zu können, wenn nur dein Name verherrlicht wird, Vater im Himmel. Mag es laufen, wie es will, wenn nur dein Name verherrlicht wird. Das können wir nur in Christus sagen, weil er an unserer Stelle den Vater verherrlicht hat und sein Leben unser Leben ist. Deshalb können wir jetzt im Namen Jesu sagen, in seinem Namen können wir sagen, Vater im Himmel, wenn nur dein Name verherrlicht wird, dann ist alles gut, dann bin ich zufrieden. Mag es laufen, wie es will, mag es gehen, wie es will, mit mir und auch mit anderen, dann bin ich zufrieden. Wo Gott mit Wonne ruht, nämlich auf dem Brandopfer, da kommen auch wir zur Ruhe. Und von daher und nur so ist es uns möglich, die Anordnungen Gottes in seinem Wort zu befolgen. Ich lese noch einmal unseren Predigttext. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der an ihrer Stelle gestorben und an ihrer Stelle auferstanden ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deinen lieben Sohn. In ihm sind wir der Sünde gestorben, in ihm haben wir auch dieses wunderbare Leben, das du selbst bist. Christus ist unser Leben zugerechnet und wirkt sich aus, auch im praktischen Alltag. Dafür preisen wir dich, Vater im Himmel, für dieses herrliche, wunderbare Erlösungswerk, das du in deinem Sohn vollbracht hast. Amen.